Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Ja, hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Episode von Die Steuerklärer. Mein Name ist Tobias Pusch, mit meiner Firma Wortlieferant produziere ich diesen Podcast. Ja, worum geht es in dieser Episode? Ist ein Thema, mit dem viele schon Berührung haben und manche denken vielleicht auch drüber nach, und zwar Vermietung. Warum ist das so attraktiv? Klar, das Geld in eine Immobilie anzulegen ist schon an sich eine schlaue Sache, aber wenn man dann in die Vermietung geht, dann wird es natürlich ein bisschen komplizierter, wie wir jetzt gleich erfahren im Gespräch von Vorsitzender Petra Ackmann mit Geschäftsführer Sascha Mummenhoff. Denn bei der Vermietung kann man natürlich manche Sachen absetzen, andere kann man nicht absetzen, auch wenn man da vielleicht teilweise von überrascht ist, weil man dachte, Mensch, das müsste doch eigentlich absetzbar sein. Ja, wo ist da die Grenze, wo läuft da die Linie? Das erklärt Petra Ackmann jetzt gleich ausführlich und wie immer auch sehr gut nachvollziehbar. Wichtig ist es zum Beispiel, den Wert des Grund und Bodens zu kennen, auf dem das Haus steht. Wieso das? Welche Regeln gelten bei der Sanierung? Was passiert, wenn ich meine Wohnung an ein Familienmitglied vermieten möchte? Und was ist eigentlich diese 66%-Regel, die dann zur Anwendung kommt? Also, viele spannende Fragen. Jeder, der vermietet oder mit dem Gedanken spielt zu vermieten, sollte sich das hier unbedingt anhören, denn hier sind wirklich viele wichtige Infos drin. Viel Spaß beim Zuhören.
Hi Petra,
schön, hallo,
dass du
Sascha
wieder da bist.
Ja. Nächste Folge.
Das ist total schade, dass wir den Podcast nicht als Video haben, weil man sieht Petras strahlendes Gesicht einfach nicht. Also man muss das ja einfach mal so sagen, nicht? Unser Podcast-Produzent Tobias Pusch, den wollen wir auch mal an dieser Stelle erwähnen, sitzt auch schmunzelnd neben uns. Wir müssen dahin kommen, dass er vielleicht den Podcast auch als Videopodcast aufzeigt.
Ja, also uns jedenfalls macht es Spaß. Ich hoffe, den Zuhörenden auch.
Ja, dabei ist das Thema nicht immer einfach, aber wir versuchen uns auch
genau, diesmal,
dank deiner Kompetenz da ein bisschen durchzuhangeln. Diesmal geht es um Einkünfte aus Vermietung.
Ja, genau. Das ist ja häufig mal Thema, auch bei uns in der steuerlichen Beratungspraxis, weil es ja doch ganz häufig passiert. Ne? Du denkst so, kaufe ich mir jetzt eine Wohnung und vermiete die? Und wie geht das eigentlich? Und das ist ja auch eine gute Art, sein Geld zu verdienen.
Dann erklär doch mal, wie werden denn Einkünfte aus Vermietung versteuert?
Wie alle Einkünfte. Ich nehme die Einnahmen, ziehe die Ausgaben ab und der Gewinn geht mit meinem persönlichen Steuersatz in die Steuererklärung rein.
Würde ich gleich mal einhaken. Mhm. Also wir hatten ja in der vorigen Folge über Existenzgründer geredet und dass ich ein Gewerbe anmelden muss. Muss ich, wenn ich eine Wohnung vermiete, meine Wohnung anmelden? Schöner Versprecher.
Nee, genau, musst du nicht. Das Finanzamt geht davon aus, dass du steuerehrlich bist und natürlich die Einkünfte aus deiner Vermietungstätigkeit dem Finanzamt gegenüber erklärst. Plus, das Finanzamt weiß natürlich, dass du eine Wohnung hast, weil du ja Grundsteuer bezahlst auf deine Wohnung. Und damit bist du ja als Eigentümer dieser Wohnung festgehalten, schon beim Finanzamt bekannt.
Okay. Mhm. Aber erklär mal, wie werden denn Einkünfte versteuert? Gibt es da einen Prozentsatz? Wie berechnet sich das?
Nee, das berechnet sich wie immer. Also du nimmst erstmal deine Einnahmen aus der Miete. Ne? Also du hast aber eine Netto-Kaltmiete, die du von dem Mieter bekommst. Du nimmst, was weiß ich, 8 Euro pro Quadratmeter Netto-Kalt. Und dann kommen die Betriebskosten obendrauf. Das heißt, für alle Nebenkosten wie Hauswart, wie Heizen, wie Müllgebühren und so weiter. Diese Kosten Grundsteuer, das wird ja alles auf den Mieter umgewälzt. Es gibt ein paar Kosten, die du hast, die du nicht umlegen kannst. Jedenfalls nicht sofort. Also Renovierungskosten, Instandhaltungskosten. Wenn du einen Verwalter hast für deine Wohnung, weil es sich um eine Eigentumswohnung irgendwo in einem großen Gebäude handelt, auch die kannst du nicht umlegen, deine Verwaltungskosten, aber alles andere muss ja der Mieter schon bezahlen. Das heißt, du hast die Einnahmen, Netto-Kaltmiete plus die Nebenkosten als Einnahmen erstmal aus deiner Einkunftsart Vermietung. Und dann musst du dir Gedanken machen, welche Ausgaben kann ich geltend machen. Das sind zum einen die Sachen, die du eben bezahlst, Müll, Grundsteuer und so weiter, was du hier gerade an den Mieter umgelegt hast, das musst du ja auch tatsächlich bezahlen. Das heißt, das wird sofort wieder als Kosten gegengerechnet. Wenn du irgendwas renovieren musst, dann die Renovierungskosten. Die kannst du teilweise auch verteilen. Wenn es sehr große Renovierungskosten sind, kannst du die auf mehrere Jahre verteilt strecken.
Lass uns das mal ein bisschen aufdröseln. Ja. Ich glaube, das wird sonst zu viel in der Beantwortung.
Ja, ich habe jetzt mal natürlich meine Anlage V irgendwie im Kopf. Also diese Anlage, die man beim Finanzamt ausfüllen muss, um die Einkünfte aus Vermietung, also V, zu erklären. Das heißt, du hast auf der ersten Seite hast du erstmal alle Einnahmen und dann drehst du dieses Blatt um. Das kannst du natürlich nicht, wenn du sie online ausfüllst, weil dann siehst du ja nichts mehr. Aber also es gibt eine zweite Seite dieser Anlage und da sind dann die Kosten aufgeführt. Und die geht gerade so von oben nach unten durch und da geht es immer los mit Abschreibung, mit Zinsen und mit sonstigen
Kosten. Kannst du da Beispiele sagen? Also welche Kosten im Zusammenhang mit Vermietung können steuerlich abgesetzt werden?
Es ist wie bei jeder Einkunftsart. Ich habe Einnahmen und ich habe Ausgaben und die Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben ist entweder Gewinn oder Verlust. Und das ist bei Vermietung so, das ist bei Gewerbebetrieb so, das ist bei freiberuflicher Tätigkeit so, das ist bei Arbeitslohn so. Und so ist es eben bei Vermietung auch. Die Frage ist eben nur, was sind alles Kosten, die bei der Vermietung anfallen? Ne? Mhm. So. Und da ist natürlich bei dem erheblichen Aufwand, den du hast, eine Wohnung zu kaufen, muss man sich die Frage stellen, und das ist immer entscheidend, Zinsen, kann ich Zinsen absetzen? Ja, kann ich, wenn sie mit dem Objekt im Zusammenhang stehen, weil ich sie kaufen muss, die Wohnung oder das Haus, was ich vermiete. Und was ist mit Abschreibung? Also kann ich den Wertverzehr des Hauses oder der Wohnung in irgendeiner Form steuerlich geltend machen? Genau, das sind so die Sachen, die ein bisschen interessant sind. Alles andere fällt ja an. Also wenn du sagst, ich muss Grundsteuer bezahlen, dann sind es Kosten, die du hast für die Vermietung. Oder ich muss, weiß nicht, Müllabfuhr bezahlen, dann sind das Kosten für die Vermietung, die mindern deinen Gewinn. Hm. So.
Nebenkosten werden nicht versteuert, ne? Also die gehören nicht zu den Mieteinnahmen, weil ich die Nebenkosten quasi an die Vermieter ja weiter, an die Mieter, nicht in die Vermieter.
Na, das Finanzamt rechnet anders. Das Finanzamt rechnet Zu- und Abfluss. Das heißt, wenn es dir zufließt, ist es erstmal eine Einnahme. Und dann unterscheidet das Finanzamt auch nicht zwischen Netto, Miete und Nebenkosten, die du vom Mieter bekommst, sondern du kriegst brutto warm 850 Euro im Monat, dann sind das deine Einnahmen. Und auf der anderen Seite guckt das Finanzamt, was hast du für Ausgaben an Nebenkosten? Und das minimiert das dann wieder letztlich auf die Netto-Kaltmiete, aber das sind zwei Paar Schritte.
Welche Rolle spielen Renovierungs- und Modernisierungskosten?
Kommt ein bisschen darauf an. Also wenn du jetzt eine Wohnung kaufst im unrenovierten Zustand und musst da erheblich Geld reinstecken, also über 15% der Kosten, die du für die Wohnung an sich bezahlt hast, dann musst du die Renovierungskosten dem Kaufpreis der Wohnung zuschlagen. Ansonsten sind Renovierungskosten laufender Aufwand und mindern deinen Gewinn in dem Moment, wo du sie bezahlst. Du kannst, wir haben das schon gehabt in großen Häusern, manchmal, die schon lange im Bestand sind und du musst mal ein Dach neu machen oder so, dann zahlst du ja locker mal eben 200.000 Euro für so eine Dachdeckung. Die kannst du dann, weil du dann ja Verluste machst in dem Jahr wahrscheinlich, weil so viel Miete kannst du ja gar nicht einnehmen, kannst du diese Aufwendung auf bis zu 5 Jahre verteilt absetzen, sodass sich das von deinem Steuersatz besser auswirkt, als wenn du es alles auf einmal machst. Ne? Mhm. So, aber ansonsten sind die Renovierungskosten sofort Aufwand.
Mhm. Gilt das auch für eine energetische Sanierung?
Grundsätzlich schon. Energetische Sanierung ist eine ganz, also ist für einen, wie fange ich es an? Also wir müssen unterscheiden, ich fange nochmal ganz anders an. Das Steuerrecht möchte Anreize setzen. So. Und du bist Vermieter und machst eine energetische Sanierung, dann ist das eine ganz normale Renovierung. Ob das energetisch ist oder nicht, ist egal. Der Gesetzgeber hat aber gesagt, ich fände es cool, wenn auch Leute, die selber nutzen, energetisch sanieren. Und dann gibt es, und das habe ich mal nachgeschlagen, das merkt man immer schon an den Paragraphen. Also die Abschreibung für Gebäude. Also der Wertverzehr der Gebäude ist in Paragraph 7 des Einkommensteuergesetzes geregelt. Und die energetische Sanierung für selbstgenutzte Wohnungen in Paragraph 7h. Das heißt, du merkst schon, es sind ganz viele Sachen immer wieder angeflanscht worden, weil man sagt, ich möchte nochmal steuerlich einen Anreiz setzen, um dich zum Handeln zu bewegen. Und bei den Deutschen funktioniert das immer super, wenn du sagst, kann ich das von der Steuer absetzen? Und eine energetische Sanierung für deine selbstgenutzte Wohnung, die ist halt im 7h geregelt. Und also in diesen ganzen Folgeparagraphen. Also das heißt, wir müssen immer unterscheiden, ist es dein eigenes Objekt, was du selber nutzt, oder ist es eins, was du vermietest? Wenn du es vermietest, sind alle Kosten abzugsfähig, die du hast für die Wohnung. und bei selbstgenutzten Wohnraum nur einige.
Gibt es Kosten, die ich absetzen kann, die nicht offensichtlich auf der Hand liegen?
Mhm. Deswegen war ich vorhin mit dieser zweiten Seite dieser Anlage für Vermietung gekommen und hatte angefangen oben bei den Abschreibungen. Das Interessante bei der Vermietung ist eigentlich, dass du den Wertverzehr des Gebäudes, das du gekauft hast, steuerlich absetzen kannst. Das nennt man Abschreibung oder Absetzung für Abnutzung. Das gibt es, das kennen wir aus jedem Bereich, wo du Gewinne erwirtschaftest. Du kannst das Auto absetzen und musst das verteilen oder einen Computer absetzen, musst es auf eine Nutzungsdauer verteilen. Und bei den Gebäuden sagt man, Gebäude werden auf 50 Jahre Laufzeit verteilt. Das heißt, wenn du für eine Wohnung oder für ein Haus, nehmen wir irgendwas, 1 Million bezahlst, ohne Grund und Boden, in dem Grund und Boden behandeln wir gleich nochmal extra, dann kannst du diese 1 Million auf 50 Jahre verteilt steuerlich berücksichtigen. Kann ich das jetzt im Kopf ausrechnen? Es sind bummelig irgendwie sowas bei 20.000 Euro, die du Wertverzehr für das Objekt hast, in den nächsten 50 Jahren jedes Jahr an Kosten geltend machen kannst, von dem, was du ganz am Anfang in dieses Objekt investiert hast. Und das ist natürlich so gesehen interessant, weil das Kosten sind, die du nicht jedes Jahr hast, sondern die sich einfach durch die ursprüngliche Anschaffung ergeben und die du jedes Jahr wieder geltend machen kannst. Und das ist insofern spannend, weil an den Abschreibungen auch ständig rumgedreht wird. Wir hatten bis 1.1.23 hatten wir 2% Abschreibung für Gebäude und jetzt haben wir 3%. Warum? Weil man will, dass Gebäude angeschafft werden, um zu vermieten, weil wir zu wenig Wohnraum haben. Das heißt, der Gesetzgeber schraubt andauernd an den Abschreibungssätzen rum. Es gab früher mal degressive Abschreibungen für Neubauten. Jede Wette, das kommt jetzt irgendwann, weil man den Neubau fördern will. Und dann hast du eine degressive Abschreibung. Das heißt, du hast nicht jedes Jahr 2%, sondern du hast am Anfang mehr Prozente, meinetwegen 5, die ersten 8 Jahre. Und dann nach 8 Jahren geht das runter auf 3 und dann nach weiteren 8 Jahren auf 2 und dann läuft es so weiter. Das heißt, der Anreiz, etwas zu kaufen, wird erhöht dadurch, dass du am Anfang höhere Abschreibungen geltend machen kannst. Das heißt, mehr Verluste machst, das heißt, mehr von der Steuer zurückbekommst.
Erklär mir mal bitte, wie das technisch funktioniert. Wenn ich, also wie vermittle ich dem Finanzamt, wie viel ich abschreiben kann. Mhm. Taucht das in der Steuererklärung auf? Ich meine, das sind ja so Sachen, mit denen man sich nie so richtig
beschäftigt. Ja, stell dir von dir, genau. Du gehst ja los und kaufst eine Wohnung und guckst im Internet oder wo auch immer beim Makler und siehst ein tolles Objekt, Haus mit, was weiß ich, 1000 Quadratmeter Grundstück, irgendwo JWD, 500.000 Euro. So, dann gehst du los, verhandelst noch den Kaufpreis kurz, zahlst dann 450 und freust dich und vermietest das dann. Da kannst du jetzt nicht gleich die 450.000 für die Abschreibung nehmen, sondern du musst jetzt erstmal den Grund und Boden rausrechnen. Alleine das ist ein Akt, weil das ist ja gar nicht so einfach zu ermitteln. Wie ist der Grund und Boden? Wie ist das Haus zu bewerten und so? Da hat das Finanzamt allerdings sehr gute Vordrucke für, wonach man das ausrechnen kann. Und das ist dann maßgebend für die Aufteilung des Kaufpreises. Dann hast du Nebenkosten beim Kauf. Das heißt, du musst erstmal den Notar bezahlen für die Eigentumsumschreibung, du hast eine Justizkasse, die kommt und du musst dafür Geld bezahlen, du hast die Grunderwerbsteuer, die kommt. Das alles erhöht ja nochmal deinen Kaufpreis. Und wenn du es finanzieren musst, dann hast du vielleicht auch noch Kosten für die Eintragung einer Grundschuld. Und dann musst du eben gucken, was von diesen Kosten gehört jetzt zu der Anschaffung und was sind sofort abzugsfähige Kosten. Zum Beispiel die Eintragung für Finanzierung sind sofort abzugsfähig. Während die einmaligen Sachen, die du zwingend brauchst, um dieses Gebäude und den Grund und Boden zu kaufen, die werden dem Kaufpreis zugeschlagen und erhöhen damit deine Anschaffungskosten für das Gebäude und für den Grund und Boden, müssen genauso aufgeteilt werden wie Grund und Boden und Gebäude. Das heißt, die Ermittlung, wir sagen das im Steuerrecht, das sind ja bescheuerte Worte, aber die Ermittlung der Bemessungsgrundlage für die Abschreibung, also auf was kann ich denn jetzt eigentlich die Abschreibung berechnen, das ist erstmal schon mal ziemlich kompliziert. So, wenn du es dann aber mal hast, dann steht es auch fest und das Finanzamt sagt dir das auch. Also es kann ja erstmal nur deine Einschätzung sein oder nach diesen Erlassen deine erste Ausrechnung. Und das Finanzamt überprüft das dann nochmal und sagt dir, wie viel von dem Kaufpreis und von den Nebenkosten auf den Kaufpreis final dann auf das Gebäude entfällt. Und von dem Wert schreibst du dann jedes Jahr ein Stückchen weit ab, entweder mit diesen 2% oder mit den 3%, je nachdem, wann du
und
gekauft
hast. Das trage ich denn jedes Jahr in meine Steuererklärung ein?
Genau, als Kosten.
Okay. Genau.
Das mindert schon mal deinen Gewinn, also deine Einnahmen, die du aus der Vermietung erzielst.
Fällt dir da spontan noch etwas zu ein, was man in dem Zusammenhang wissen muss, was man berücksichtigen muss?
Nee, also man muss, wie gesagt, also es hält für die nächsten 50 Jahre. Man muss schon gucken, dass die Aufteilung gerechtfertigt ist. Wenn man jetzt gar nicht damit einverstanden ist, wie das Finanzamt das aufgeteilt ist, dann kann man auch nochmal eine andere Aufteilung durch einen Gutachter oder so feststellen lassen. Aber die Regel ist schon, dass die Aufteilung eigentlich ganz sachgerecht gemacht wird.
Spielt das eine Rolle, wie lange die Immobilie dann in meinem Besitz ist? Also es kann ja sein, dass ich die nur kaufe und nach 2 Jahren schon wieder abschiebe. Und
ja, das Abschieben ist übrigens auch nochmal eine gute Sache, um das nochmal steuerlich zu besprechen. Nee, das spielt keine Rolle. Es ist auch egal, wie alt das Gebäude ist. Im Prinzip, du musst es immer auf 50 Jahre abschreiben, wenn du es zu privaten Zwecken vermietest. Unabhängig davon, ob es schon 100 Jahre alt ist. nach 2 Jahren, das ist nochmal ein guter Hinweis. Wir haben bei den Einkünften aus Vermietung so ein bisschen Sonderstatus. Wenn du eine Immobilie 10 Jahre behältst und erst dann weiterverkaufst und es die ganze Zeit über fremd vermietet hast, dann musst du den Gewinn, den du machst zwischen Ankauf und Verkauf, wenn du es länger hattest als 10 Jahre, nicht der Steuer unterwerfen. Das nennt man einen steuerfreien Spekulationsgewinn. Wenn du es unter 10 Jahren hältst, dann musst du diesen Spekulationsgewinn versteuern. Was soll das? Ist ja wieder ein Regelcharakter, ja? Also ich will nicht, dass Grundstücke von Investoren kurz gekauft werden und dann wieder teuer verkauft werden, weil man einfach den Preis für das Wohneigentum in diesem Land irgendwie nicht durch die Decke treiben will. Wenn du es 10 Jahre hältst, geht man davon aus, dass das keine spekulative Absicht war. Wenn du es die ganze Zeit selber nutzt, greift diese Spekulationssteuer gar nicht. Das heißt, wenn du dir selbst ein Haus kaufst, da einziehst und nach 2 Jahren musst du umziehen, weil du einen Job wechselst oder was, dann hast du diese Spekulationssteuer sowieso schon mal gar nicht zu tragen. Also kannst du es immer steuerfrei wieder verkaufen, egal ob du Gewinn oder Verlust machst.
Aus deiner Arbeit, gibt es Fallstricke, in die Vermieter häufiger mal tappen, wenn sie zum ersten Mal ein Gebäude oder eine Wohnung vermieten?
Abgrenzungsschwierigkeiten haben wir da häufig. Also das eine ist, was ist, wenn ich an Angehörige vermiete zum Beispiel? Kann ich dann eigentlich eine günstigere Miete nehmen und trotzdem alle Kosten geltend machen? Und das geht, wenn man die ortsübliche Miete annimmt und mehr als 66% der ortsüblichen Miete nimmt, auch von den nahen Angehörigen. Dann kannst du 100% der Kosten geltend machen, musst aber dich verhalten wie ein Vermieter. Also kannst nicht einfach so sagen, naja, Nebenkosten schenke ich dir oder sonst irgendwas, sondern du musst eben wie ein ganz normaler Vermieter auftreten und musst mindestens 66% der ortsüblichen Miete als Miete mit dem Angehörigen vereinbaren, damit es steuerlich nicht gegen die Wand läuft. So, wenn du unter 50% der ortsüblichen Miete nimmst, musst du es aufteilen in einen entgeltlichen und einen unentgeltlichen Teil der Überlassung und dann werden auch die Kosten anteilig gekürzt. Also da muss man ein bisschen aufpassen, weil an sich ist das ja schon eine gute Möglichkeit. Also weil das Kind zieht nach Berlin, keine Ahnung, und anstatt eine Mietwohnung zu nehmen, kaufen die Eltern die Wohnung und vermieten sie dann. Dann musst du mindestens 66% der ortsüblichen Miete nehmen, damit du alle Kosten für die Wohnung geltend machen kannst. Aber du kannst dir das ja vorstellen, wenn du nur 66% der ortsüblichen Miete nimmst und 100% der Kosten geltend machen kannst, dann machst du wahrscheinlich Verluste. Und diese Verluste können mit deinen übrigen Einkünften, die du vielleicht aus nicht selbstständiger Arbeit hast oder aus anderen Vermietungsobjekten, verrechnet werden. Das heißt, du sparst Steuern auf die Verluste aus Vermietung, sofern irgendwann mal bei dieser Vermietung mal irgendwann Überschuss bei rauskommen sollte. Weil das Finanzamt findet es natürlich auch nicht so witzig, dass du über Jahrzehnte Verluste machst aus Vermietung, dann ist das ein Hobby. Ne? Weil eigentlich will man ja Gewinne machen aus Vermietung.
Kein Hobby ist, wenn meine Immobilie leer steht, weil ich einfach keinen Mieter finde. Ja. Ist bei Wohnungen in Hamburg, würde ich jetzt vermuten, eher seltener der Fall.
Selten.
Aber welche Rolle spielt denn das? Also wenn ich jetzt, wenn ich eine Immobilie habe, für die ich einfach keinen Mieter finde.
Ist kein Problem, solange du nicht versuchst, parallel sie zu verkaufen. Ja, also wenn du weiter versuchst, sie zu vermieten, dann können diese Leerstandszeiten, hast du halt keine Einnahmen, aber die Kosten laufen ja weiter und dann machst du in der Zeit halt Verluste. Das ist kein Problem, steuerlich betrachtet, außer dass es für dich finanziell ein Problem wird. Aber steuerlich ist das kein Problem, solange du noch weiter Vermietungsabsicht hast. Ist natürlich immer schwierig in der Praxis, oder verkaufst du es gerade? Wenn es gerade leer steht, dann versuchen ja auch einige dann zu verkaufen. Und dann stellt sich ja schon wieder die Frage, ist das jetzt noch Vermietung oder ist das schon Verkaufsvorbereitungszeit? Also da ist es immer so ein bisschen schwierig, das festzustellen. Aber vom Grundsatz her, wenn du weiter vermieten willst, ist es kein Problem. Leerstandszeiten führen dann halt zu Einnahmeausfällen, die sind immer steuerlich dann zu berücksichtigen.
Erklären? Das habe ich nicht verstanden. Warum, ja. Warum was ist diese Grauzone? Also das verstehe ich nicht. Also das ist doch mir als Eigentümer frei, wie lange ich brauche, um meine Immobilie zu verkaufen. Wenn ich keinen Käufer finde, dann lasse ich ja trotzdem niemanden rein, weil in dem Fall wäre ja jemand drin und ich bin dann Verkäufer, Käufer ist ja eine blöde Situation.
Genau, also es ist grundsätzlich kein Problem. Du bist natürlich als Eigentümer einer Immobilie frei zu entscheiden, was du mit der Immobilie machen möchtest, ob du sie vermieten möchtest oder ob du sie verkaufen möchtest. Die Frage ist ja nur, wie lange kann ich Kosten dieser Immobilie, läuft ja vielleicht deine Finanzierung weiter oder es läuft die Grundsteuer weiter und diese ganzen Sachen, sind das dann noch Kosten für die Vermietung? Oder hört die Vermietung auf mit dem Schlag, wo dein Mieter auszieht, weil danach hast du gar keine Absicht mehr zu vermieten, weil dann jetzt willst du verkaufen. Und wir hatten ja gerade schon gesagt, das Verkaufen an sich, nach bestimmten Ablaufen von Fristen, nach 10 Jahren, ist steuerfrei. Und dann kannst du die Kosten, die mit dieser steuerfreien Veräußerung im Zusammenhang stehen, natürlich auch steuerlich nicht mehr berücksichtigen. Und deswegen muss man da irgendwas an einen Cut machen und sagen, ich höre jetzt auf zu denken, ich möchte noch vermieten, ich will jetzt einfach nur verkaufen, das Ding steht leer, ich will es jetzt loswerden, habe auch keinen Bock mehr auf Vermietung. Und dann hören halt auch die Kosten auf, steuerlich relevant zu sein, weil sie dann nicht mehr für Vermietung anfallen, sondern für die Verkaufsvorbereitung quasi.
Gibt es spezielle Regelungen oder Pflichten, die Vermieter kennen sollten?
Na, also ich würde schon empfehlen, sich schon wegen der Nebenkostenabrechnung irgendwie auch als Vermieter zu organisieren und zu informieren. Das ist ja immer das A und O, weil es gibt ja nicht nur nette Mieter. Also es gibt viele nette Mieter, aber nicht nur. Und es gibt auch nicht nur nette Vermieter. Aber das kann sehr schnell lästig werden. Also das, was mal gut gedacht war und als Anlagemodell vielleicht als Sparstrumpf quasi, ich zahle über 50 Jahre diese Wohnung ab und habe nach 50 Jahren sozusagen als Ergänzung für meine Rentenabsicherung eine vermietete, abbezahlte Wohnung und kriege Mieteinnahmen. Das ist manchmal schön gedacht, aber in der Praxis scheitert das dann daran, dass das einfach auch kompliziert ist als Vermieter. Wenn der Mieter nicht zahlt, was machst du dann? Wann kann ich den rauskriegen, wie kriege ich ihn raus? Das ist, wenn der Mieter nicht funktioniert, ist die schönste Anlage blöd und lästig, ja, weil es dich, als wenn du nicht ganz viele Objekte vermietest, ist das halt immer eine große Herausforderung, weil wenn du es nicht gerade bar bezahlen kannst, deine vermietete Immobilie, hast du ja auch Finanzierungskosten aufzuwenden und auch Tilgung zu bezahlen. Und das alles läuft ja weiter, auch wenn die Miete nicht fließt. Das heißt, man muss sich das schon gut überlegen, ob man das aushalten kann und ob man es finanzieren kann, auch wenn der Mieter mal ausfällt. Entweder auszieht oder eben ausfällt in Form von, er zahlt die Miete einfach nicht.
Lass uns nochmal einen ganz anderen Aspekt aufgreifen, und zwar Ferienwohnung und Airbnb-Vermietung. Das ist in Hamburg ja, glaube ich, sehr verpönt und ein extra Thema. Magst du da ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also Airbnb ist klassisch ja deine eigengenutzte Wohnung, die du untervermietest, wenn du nicht da bist. So, anders darf es ja gar nicht sein. Und das wird ja auch kontrolliert in der Stadt, damit nicht Wohnraum für Feriennutzung zweckentfremdet wird. Und das heißt, das ist eine klassische Untermietsituation. Und dann musst du die Untermiete erklären als ganz normale Vermietungseinkünfte und die Kosten, die anteilig eben darauf entfallen, auf diesen Zeitraum, wo du es untervermietest. Und Ferienwohnung ist nochmal eine ganz andere Nummer, ehrlich gesagt. Also Ferienwohnungen sind halt kurzfristige Überlassungen. Das ist keine Dauervermietung in der Regel. Und da muss man immer gucken, nutze ich diese Ferienimmobilie auch selbst? Gebe ich die an so eine Verwaltung, die das für mich alles regelt vor Ort, weil ich nie da bin? Und je nachdem, ob du sie selber nutzt oder nicht, sind die Kosten für die Selbstnutzung natürlich erstmal nicht abzugsfähig, weil du sie privat hast. Also das heißt, du musst das ganze Jahr aufteilen. Ich habe, was weiß ich, 6 Wochen selbst genutzt und 46 Wochen habe ich vermietet an Feriengäste. Dann werden deine Kosten auch anteilig aufgeteilt. Und dann ist immer die große Frage beim Finanzamt, was passiert mit den Leerstandszeiten, wenn nicht vermietet war und sie dir theoretisch zur Nutzung zur Verfügung steht? Sind diese Kosten dann der Vermietung zuzuschlagen und mindern da deine Gewinne? Oder weil du sie nutzen konntest, es aber nicht gemacht hast, sind sie privat? Also das ist schon Ferienwohnung, das muss man sich immer ganz speziell nochmal angucken mit den steuerlichen Begebenheiten und sich da warm anziehen, dass man da die Strukturen so schafft, dass das Finanzamt dir das nicht wegargumentiert, dass die Leerstandszeiten deiner vermieteten Wohnung eben zu Verlusten führen und nicht dir privat zugerechnet werden. Da muss man echt aufpassen.
Spielt es eigentlich eine Rolle, wenn ich ein Gebäude erbe, das vermietet ist?
Spielt es eine Rolle für was?
Für mich, also für den Mieter spielt es keine Rolle.
Nö.
Also,
für dich insofern, als du als Rechtsnachfolger einmal gucken musst, ob du noch Abschreibung von dem Vorbesitzer übernehmen kannst, als Rechtsnachfolger, weil die 50 Jahre bei dem Rechtsvorgänger noch nicht um waren. Mhm. Und ansonsten hast du halt keine Anschaffungskosten. Das heißt, du hast keine Abschreibung auf das Objekt. Was ja gut ist, weil es die Gewinne erhöht, aber steuerlich gesehen natürlich dazu führt, dass du höhere Gewinne hast, die mehr Steuern auslösen, als wenn du es kaufen musst. Aber du musstest es eben auch nicht kaufen. Insofern, mein Mitleid hält sich da ja mal in Grenzen für leistungslosen Erwerb. Und insofern ist es einfach nur, das ist vielleicht die einzige Besonderheit. Du musst gucken, ob dein Rechtsvorgänger noch Abschreibungsvolumen übrig hatte, also die 50 Jahre, bei dem noch nicht rum waren.
Also die,
das kannst
die,
du dann die übernehmen.
Werden nicht, die werden nicht resettet, ne? Die 50 Jahre. Die
gehen Nein, du hast ja keine Anschaffungskosten.
Genau, ne? Nur wenn ich das Haus jetzt verkaufen würde, dann hätte ich das Gebäude gekauft, dann würden diese 50 Jahre wieder aufs Neue beginnen.
So sieht's aus, genau. Okay. Aber dann müsstest du auch Geld aufwenden.
Okay. Welche Informationen sollten Vermieter ihrem Steuerberater zur Verfügung stellen?
Ja, ist immer am besten Hosen runter, ne? Also, muss ja eh alles wissen. Also, das Beste ist immer, also mein Rat ist immer, für die Vermietung ein eigenes Konto einrichten. Dann sehe ich auch gleich, ob ich was monatlich zuschüssen muss oder nicht. Also ich weiß, es kostet Kontoführungsgebühren, vielleicht aber auch nicht, wenn die Miete bestimmt hoch ist. Aber ich würde das für mich persönlich abtrennen, um diese Vermietungssache klar für mich auch finanziell überblicken zu können, sodass dann die Kosten für den Kredit da abgehen, die Grundsteuer da abgebucht wird, der Mieter dahin überweist, damit nicht in diesem Ganzen, was du auf deinem privaten Konto hast, untergeht, dass der Mieter vielleicht gar nicht bezahlt hat. Oder dass du jeden Monat 500 Euro Verlust machst auf deinem Bankkonto und immer denkst, wo ist mein Geld bloß hin? Ne? Also ich fände es immer gut, das abzutrennen über ein gesondertes Bankkonto. Und dann muss der Steuerberaterin oder dem Steuerberater natürlich bestenfalls dann dieses Konto zur Verfügung gestellt werden, damit die ganzen Einnahmen und Ausgaben erfasst werden können. Oder eben du machst das, kannst es ja auch selber machen, kannst deine Steuererklärung selber machen. Dann. Und das wird einfacher dadurch.
Habe ich irgendwas vergessen zu fragen?
Nee, also wir haben halt im Bereich Vermietung immer, muss man immer ein bisschen gucken, in welchem Jahr man sich befindet, weil wir manchmal so Sonderregelungen haben, ja. Also Sanierungsgebiete zum Beispiel oder das Baukindergeld, was jetzt heiß diskutiert wird für selbstgenutzte Wohnungen und so. Also da muss man immer so ein bisschen gucken, also auch wenn man selber sich was kauft, ob es gerade irgendwelche Förderungen gibt, die im Bereich Bauen steuerlich zu berücksichtigen sind. Und ansonsten gilt es wie immer bei der Vermietung, ne? Das einzig Entscheidende ist Lage, 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 ne? Die drei wichtigsten Kriterien. Also wenn ich vermieten will, dann bestenfalls da, wo ich es bewerten kann, wie die Lage ist, damit ich mir nicht irgendwas kaufe und irgendwelchen steuerlichen Anreizen hinterherlaufe, die es vermeintlich da gibt, und hinterher ist das Objekt gar nicht das wert, was ich dafür bezahlt habe. Das ist immer noch der wichtigste Aspekt, den ich bei der Vermietung mit beachten muss. Genau.
Auch hier nochmal der Hinweis, wir haben beim Bund der Steuerzahler nicht nur Online-Seminare, die wir zu dem Thema Vermietung anbieten, sondern auch viele Ratgeber, zum Beispiel den Ratgeber Steuern rund ums Haus, wo bestimmte Themen umrissen werden. Und man kann sich natürlich auch mit Fragen an uns wenden. Petra, herzlichen Dank für deine
Sehr
Zeit.
Sehr gerne.
Das war Die Steuerklärer, der Podcast vom Bund der Steuerzahler Hamburg. Dank unserer zahlreichen Infoangebote sind unsere Mitglieder stets über alle wichtigen Steuerfragen im Bilde. Obendrein gibt es viele Rabatte, beispielsweise beim Tanken. Werden auch Sie Mitglied. Unter steuerzahler.de/hamburg finden Sie unser Aufnahmeformular. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann bewerten Sie ihn gern und empfehlen ihn Ihren Freunden und Bekannten weiter. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.